Also da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Es gibt keine, sage ich mal, Kombination aus Rasse und Erkrankung, wo wir jetzt wirklich sagen, wenn dein Hund der und der Rasse angehört, aber die und die Erkrankung hat, dann leisten wir nicht. Sondern wir sagen für sich genommen erstmal, jede Rasse ist versicherbar. Innerhalb der Klassifizierung wegen der Tarifbeiträge, da hatte ich ja vorhin auch das Beispiel zum Beispiel Medikamentenkosten, wenn der Hund eben 10-mal so viel wiegt wie der andere. Da gibt es natürlich eine Abstufung und da kann man ganz einfach gesprochen sagen, wenn es wirklich eine Riesenrasse ist, dann zahlt er natürlich auch anteilig ein paar Euro mehr vom normalen Tarifbeitrag als zum Beispiel jetzt ein Chihuahua oder ein Dackel. Das sind aber die festen Tarifbeiträge, die vorher angezeigt werden. Das sind keine Risikozuschläge oder irgendwelche individuellen Lösungen, sondern das ist einfach so, ist der Hund einkategorisiert und so wird er eben dann, so wird der Tarifbeitrag dann errechnet. Eine Erkrankungsabhängigkeit, dass wir jetzt, wie Sie eben zum Beispiel als Beispiel sagen, bei der Dogge wird die Magendrehung rausgenommen oder so, das haben wir auch nicht, aber es gibt natürlich medizinische Leistungsausschlüsse, die global in den Bedingungen erfasst sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel medizinische Diagnosen, also das kann jetzt sein, ganz plakativ gesprochen, Hüftgelenksdysplasie, eine Patellaluxation, ein Kryptorchismus oder eben zum Beispiel, was wir jetzt nicht haben und was ich auch von keinem Anbieter kenne, könnte man natürlich in so eine Liste zum Beispiel auch die Magendrehung mit reinschreiben. Das haben wir jetzt alle nicht dabei. Das ist auch, weil wir einfach sagen, das ist ein Risiko, das tragen wir, kommt zwar immer mal wieder vor, aber das gehört natürlich zum normalen Lebensrisiko dazu. Aber die Erkrankungen, die unter Umständen auch eine genetische Häufung aufweisen können oder wo wir schon wissen, es gibt tatsächlich auch Zuchtlinien oder eben Rassen, Stichwort brachycephales Syndrom, jeder, der so einen kurzen Schädel hat, deformierte Nasennebenhöhlen, Probleme mit den Augen, mit dem Gaumensegel. Das sind Leistungsausschlüsse, die sehr viele Anbieter klar formulieren. Und jetzt muss man natürlich auch wieder differenzieren. Wenn ich zum Beispiel sage, brachycephales Syndrom, Gaumensegel kürzen, leistet der Versicherer nicht, dann ist natürlich für jeden klar, einer, der einen Labrador versichert, für den ist so ein Leistungsausschluss irrelevant, weil man genau weiß, ein Labrador wird nie an einem zu langen Gaumensegel leiden. Wenn, betrifft es natürlich nur die kleine Gruppe derer, die eben eine dementsprechende Rasse haben. Aber auch da natürlich längst nicht jeden. Das heißt, umgekehrt muss man ja, sagen wir, so schön wird ein Schuh draus, nicht jede Bulldogge, die ich versichere, wird irgendwann notwendigerweise wegen des Gaumensegels operiert und dann ärgert sich der Kunde, dass es nicht versichert ist. Aber es gibt natürlich innerhalb dieses Kollektivs der Bulldoggen die eine oder andere, wo das mal eine Rolle spielen kann. Und da ist es dann einfach wieder eine Frage der, sagen wir mal, Versicherungsmathematik, dass man sagt, dieses Risiko, da leisten wir dann nicht, dann nehmen wir in Kauf, dass wir sagen, es tut uns leid, dass wir da den einen oder anderen vielleicht nicht glücklich machen können, aber das ist ausgeschlossen. Die medizinischen Leistungsausschlüsse sind sehr breit gefächert am Markt. Es gibt mittlerweile auch Anbieter, die da sehr kreativ sind, die dann mit verlängerten Wartezeiten oder mit Höchstentschädigungssummen für einzelne OPs arbeiten. Wir bei der Gotha machen das so, dass wir sagen, die Liste, die wir haben, ist insofern eine Liste, eine Negativliste, wo ganz klar daraus hervorgeht, bei der und der Diagnose, wenn die ursächlich ist, gibt es keinen Versicherungsschutz. Es sei denn, es gibt zum Beispiel in der Premium-Variante Zuschüsse, die dann eben auch bei bestimmten Erkrankungen, Beispiel Hüftgelenk, Ellenbogengelenksdysplasie greifen, sofern, und da schließt sich wieder der Kreis zur Antragstellung, sofern das natürlich bei Vertragsbeginn noch nicht bekannt war. Wenn wir wissen, die Diagnose wurde erst hinterher gestellt, dann ist es ein Stück weit im Versicherungsschutz mit drin. Aber es gibt, wie gesagt, Leistungsausschlüsse, medizinische, die für die nie geleistet wird. Und blöd gesagt ist es natürlich so, dass unter manchen von diesen nur Besitzer einzelner Rassen leiden, weil man eben sagt, beim Labrador oder beim kleinen Mischling wird das wahrscheinlich nie auftreten oder garantiert nicht auftreten, sondern wenn überhaupt, dann nur bei Mops, Chihuahua oder Bulldogge. Aber im Nachgang ein ganz wichtiger Nachsatz, dort natürlich auch längst nicht bei jedem. So, und gegen alle anderen Risiken, die nicht ausgeschlossen sind, ist dann eben faktisch auch jeder Hund versichert.
Sie hatten gerade das Stichwort Wartezeit. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar, ich schließe meine Versicherung heute ab. Ich bekomme von Ihnen die Bestätigung. Und ich will das jetzt niemandem unterstellen. Aber daraufhin mache ich dann den Termin zu einer OP, die ich vielleicht vorher schon mal besprochen habe. Das heißt, gibt es sowas überhaupt wie Wartezeiten, bis eine Versicherung greift? Oder ist es so, ich schicke heute den Antrag ab und morgen mache ich schon mal den Termin zur OP?
Also es gibt eine Wartezeit auf Leistungen. Das ist häufig von der gewählten Tariflinie abhängig. Meistens sind das 30 Tage. Gibt auch Fälle, wo das länger ist. Das ist die generelle Wartezeit. Bei den meisten Anbietern, die ich kenne und vor allen Dingen bei uns bei der Gotha, ist es so, dass wir sagen, wenn ein Unfall passiert, dann fällt diese Wartezeit weg. Das heißt also, ich habe jetzt gestern, egal ob OP-Schutz oder Krankenvollschutz, abgeschlossen und Hund läuft blöderweise morgen vors Auto und das Bein ist durch, dann wäre es bei uns so, dann würden wir tatsächlich nur prüfen, ist der Unfallbegriff erfüllt. In diesem Fall wäre das relativ einfach und dann würde auch innerhalb dieser Wartezeit ein Leistungsanspruch bestehen. Auf alle anderen Leistungen, das ist eben der Sicherheitspuffer, den sich ein Versicherer auch wieder zum Schutz des Kollektivs natürlich irgendwo gönnen muss, da greift dann tatsächlich der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser 30 Tage oder eben einer anderen Frist. Es gibt noch eine Ausnahme im Rahmen des Bausteins Heilbehandlungen. Es gibt ja die sogenannten Vorsorgezuschüsse, wo wir eben sagen, es sind jetzt Leistungen, die Sie als Besitzer optional abrufen können. Es ist zwar zu begrüßen, wenn Sie zur Impfung gehen, es ist schön, wenn Sie sich eine Wurmkuh holen, aber es kann Sie niemand zwingen und es ist ja erstmal nicht notwendig, weil der Hund würde ja jetzt nicht sterben, wenn er 3 Jahre nicht entwurmt wird. Aber in dem Moment, wo Sie solche Leistungen abrufen, hätten Sie, sofern eben der Baustein Heilbehandlung mitversichert ist, auch innerhalb der Wartezeit schon Anspruch, weil wir eben sagen, das sind Serviceleistungen des Versicherers, die über die medizinische Notwendigkeit hinausgehen. Und da sagen wir eben, fällt die Wartezeit weg. Ansonsten eben bei Unfall. Und um das abzurunden, also das, was Sie eingangs erwähnten, es ist leider Gottes unserer eigenen Erfahrung nach, und ich gehe mal davon aus, da spreche ich für alle Anbieter, kommt es immer mal wieder vor, dass es natürlich Menschen gibt, die mit einer bereits geplanten oder in Aussicht stehenden OP zum Beispiel warten, bis die Wartezeit rum ist. Klar, das kann ich nicht machen, wenn das Bein frisch gebrochen ist, aber das kann ich natürlich zum Beispiel machen, wenn ich sage, ich habe den Hund jetzt schon 3-mal operieren lassen, weil er irgendwo einen Knubbel hatte. Das hat mich jedes Mal 400 Euro gekostet, jetzt hat er schon wieder ein paar Knubbel, da schließe ich nochmal schnell eine Versicherung ab. Ich rate, höflich gesprochen, jedem davon ab, sowas zu probieren, weil in der Regel fliegt es auf. Die Menschen, die hier Rechnungen prüfen, sind in der Regel auch vom Fach, also die kennen sich nicht nur in der Versicherungstechnik aus, sondern die sind natürlich auch dementsprechend medizinisch oder tiermedizinisch geschult. Und wenn solche Fälle auftreten, dann ist es natürlich so, dass in der Regel eine Behandlungshistorie angefordert wird, dass dann gesagt wird, liefern Sie uns doch bitte mal Belege, wann wurde die Diagnose gestellt. Und wenn sich dann rausstellt, und da schließt sich jetzt der Kreis zu den Gesundheitsfragen, die wir vorhin schon erörtert haben, dass beispielsweise diese OP tatsächlich schon geplant war. Also der war am Montag beim Tierarzt. Der Tierarzt sagt, das kann so nicht bleiben. Über kurz oder lang müssen wir es operieren. Muss nicht morgen sein, aber in spätestens einem Vierteljahr kommen Sie sowieso wieder. Dann geht der Kunde hin, stellt den Antrag, sagt aber bei den beiden Gesundheitsfragen nein. Auch bei der OP-Frage, der Versicherungsschutz lebt auf und eine Woche nach Ablauf der Wartezeit findet die OP statt. Das sind natürlich Fälle, da, wie gesagt, wir raten davon ab.
Ich nenne das kurz mal Versicherungsbetrug.
Also im Prinzip ist es tatsächlich so, wenn da ein Vorsatz nachzuweisen ist, dann wird es richtig eklig. Wenn der Vorsatz nicht nachzuweisen ist, muss man trotzdem sagen, da greift dann immer dieses schöne Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Man muss natürlich dann trotzdem den Einzelfall intensiv prüfen und wirklich sagen, also passen Sie mal auf, merken Sie selber, das war jetzt nicht unbedingt so, wie Sie das hätten beantworten müssen. Ich sage ja, Gott sei Dank die wenigsten Fälle und Gott sei Dank auch ganz, 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 ganz selten von denen, wo es mal Auffälligkeiten gibt, wirklich mit Vorsatz, aber leider Gottes kam es schon vor. Und da sind wir eben schon im Bereich Anfechtung und Betrug. Also da ist es eben so, ein Versicherer stellt Fragen, ein Versicherer hat Pflichten dem Versichern gegenüber, aber er hat eben auch Rechte und Ansprüche. Zum einen ist das die regelmäßige Zahlung des Beitrags, um dann eben Leistungsanspruch auch zu haben für den Kunden. Und zum anderen ist es natürlich die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Fragen. Und wer dann eben wirklich so ganz schlau ist und sagt, ich warte jetzt, bis die Wartezeit rum ist und dann mache ich aber direkt den Termin, der muss davon ausgehen, dass der Versicherer nachfragt und prüft. Und wenn sich dann rausstellt, ist wirklich kurzfristig aufgetreten, gibt es da überhaupt keine Diskussion. Also eine Nachfrage des Versicherers bedeutet nicht immer gleich, dass der Versicherer Betrug unterstellt, aber er muss natürlich ordentlich prüfen. Und ich glaube, da sprechen wir eigentlich über alle Lebensbereiche. Wenn für mich ein Sachverhalt, der für mich wichtig ist, nicht auf den ersten Blick eindeutig darstellt, dann ist es mein Recht und auch meine Pflicht, nachzufragen und zu sagen, bitte klären Sie es mal auf. Und wenn wir dann die Info kriegen und sagen, der ist deswegen wirklich erst einen Tag vorher das erste Mal beim Tierarzt gewesen, dann ist auch gut. Aber wenn wir dann eben eine Behandlungshistorie bekommen, leider Gottes schon passiert, wo eben in den letzten Monaten schon die ein oder andere Sache dann dokumentiert war und das wurde bei Antragstellung nicht kommuniziert, dann müssen wir natürlich auch die dementsprechenden Konsequenzen ziehen.
Eine Frage, wenn ich jetzt ich bin versichert und ich spreche mit meinem Tierarzt und ich weiß, es steht jetzt eine OP an. Ich nenne es jetzt einfach mal eine geplante OP. Sollte ich dann vorher, bevor ich mein Tier operieren lasse, den Tierarzt vielleicht ein Schreiben aufsetzen lassen, der Hund XY von Frau XY muss operiert werden und zwar dieses oder jenes. Wir schlagen einen Termin innerhalb der nächsten 14 Tage vor oder was auch immer. Und reiche ich dann dieses Schreiben ein, um schon mal zu sagen, hallo liebe Leute, da kommt was. Oder es gibt natürlich auch die, der Hund muss jetzt sofort operiert Variante, da habe ich die Möglichkeit nicht. Wäre es denn besser, eine OP anzukündigen, wenn ich weiß, dass da was kommt?
Also wenn der Versicherungsschutz besteht, wenn der Vertrag schon vorhanden ist,
dann alles genau. Auch in Ordnung und dann.
Ja. Dann brauchen wir so etwas tatsächlich nicht, weil das eigentlich mehr Aufwand bedeutet. Also wir haben auch öfter mal jemanden, der zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier einen Kostenvoranschlag, der soll das und das machen. Sowas können wir vorab nicht abschließend beurteilen, weil, weiß man selber, ein lebender Körper ist kein Auto. Das heißt, da kann ich eventuell sagen, wenn ich eine Schraube austausche, weiß ich genau, der ist eine halbe Stunde damit beschäftigt, das Teil kostet 50 Euro, dann kommt noch die Steuer oben drauf und dann habe ich die Rechnungssumme. Und wenn ich am Ende ein bisschen drüber oder ein bisschen runter liege, ist es für die Werkstatt egal. Innerhalb einer Operation, so geplant sie auch sein mag, kann es natürlich sein, dass der Aufwand immer zunimmt. Und in dem Moment, wo ich jetzt vorher als Versicherer zum Beispiel sage, wir segnen die 1.000 Euro Kostenvoranschlag für die OP, segnen wir ab. Und dann passiert aber was ganz Unvorhergesehenes und zum Beispiel durch eine aufwendige stationäre Nachsorge steigt das an. Dann wären wir natürlich trotzdem in der Leistungspflicht, aber es könnte ja umgekehrt dazu führen, dass der Kunde dann eventuell sagt, oh, wenn die nur bis zu der und der Summe bezahlen, also da geht dann das Gedankenkarussell los und das sind natürlich Sachen, die brauchen wir nicht. Deswegen sagen wir, bei Kostenvoranschlägen oder bei Vorankündigungen von OPs kann man sich in der Regel sparen. Eigentlich reicht es für uns, wenn wir die Rechnung bekommen und aus der diese ist dem versicherten Tier zweifelsfrei zuzuordnen und wir sehen, und das ist ja nun mal in Deutschland Gott sei Dank so, wer nach DOT abrechnet, wer eine vernünftige Praxissoftware hat, da geht ja aus der Rechnung von Diagnose über einzelne Posten bis Summe genau daraus hervor, was wurde gemacht und das können wir dann ganz unkompliziert nach dem, was versichert ist, im Tarif können wir das abgleichen und dann wird das erstattet. Und auch Fragen, um das Bild noch abzurunden, zum Beispiel nach Versicherungsschutz im Sinne von, ist das denn versichert oder nicht? Also wenn uns vorher eine Diagnose genannt wird, man weiß, das Kreuzband ist durch und das muss operiert werden, dann sagen wir natürlich auch, machen Sie sich keine Sorgen, Kreuzbandriss ist kein Leistungsausschluss. Wenn aber natürlich jemand zu uns kommt und da gibt es ja nichts, was es nicht gibt und fragt, ja, der hat da irgendwas und wir müssen das machen und wir wissen aber noch nicht so genau, was draus wird, dann können wir, so leid uns das tut, können wir natürlich in solchen Fällen keine abschließende Aussage treffen, ja oder nein, weil man ja im Zweifel, das habe ich selber erlebt, oft im Verlauf der Operation erst merkt, mit was habe ich es hier eigentlich zu tun. Und wenn es sich dann am Ende entgegen jeder Erwartung vielleicht doch als ein medizinischer Leistungsausschluss darstellt, dann ist es natürlich für uns fatal, wenn wir dem Kunden vorher sagen, ja, ist alles kein Problem, wird bezahlt und hinterher ist es ein Leistungsausschluss. Das ist auch ein konstruiertes Bild, das ist ein unglaublich seltener Fall, aber es kann passieren und deswegen raten wir immer dazu, auch wenn man die Versicherung hat, auch wenn man natürlich die Hoffnung haben darf, dass die Leistungen übernommen werden, es geht erstmal darum, das Tier hat irgendetwas und der Tierarzt bietet eine Lösung an und ich als Besitzer habe die Verantwortung, dass das gemacht wird. Und losgelöst davon, ob der Versicherer sagt, ich zahle das oder ich zahle das nicht oder ich zahle das voll oder rechnen Sie damit, dass irgendwas abgezogen wird, was wir eben vorab auch gar nicht sagen würden, aber kann natürlich sein, dass das andere so tun, führt das ja letztlich nur dazu, dass es im Zweifel heißt, naja, wenn die Versicherung nicht bezahlt, dann lasse ich es auch nicht machen. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Der Ansatz muss immer sein, erst steht das medizinische Problem, ich lasse es machen, weil ich die Verantwortung als Besitzer dem Tier und auch dem Tierarzt gegenüber habe und dann freue ich mich, als Kunde, wenn ich eben von der Versicherung die dementsprechende Leistung zurückbekomme. Und als Versicherer freuen wir uns natürlich, wenn wir da auch helfen können. Aber so rum funktioniert das System und nicht andersrum. Und da haben wir natürlich auch in emotionalen Ausnahmesituationen, die ich ja selber aus der Praxis eben auch ganz gut kenne. Also ich stand ja mit den Besitzern teilweise nachts um drei selber am Tisch und habe die Situation hautnah erlebt. Jetzt habe ich eine gewisse Distanz, also weniger jetzt emotional, aber eben natürlich von der reinen Durchführung her. Aber ich habe natürlich das Verständnis, dass genau diese Diskussionen geführt werden. Und dann darf es natürlich nicht dahin kommen, dass man sagt, ich habe als Besitzer ein Tier und eine Verantwortung und der Tierarzt hat eine Leistung erbracht und dann schiebe ich aber den schwarzen Peter der Versicherung zu, weil die am Ende sagen, wir zahlen das nicht oder zahlen das nicht voll. Also entscheidend ist da immer, der Dreh- und Angelpunkt ist der Besitzer und das Tier und die medizinische Notwendigkeit. Und erfreulich für alle Seiten und auch natürlich sehr wahrscheinlich ist es dann eben, wenn am Ende die Leistung auch erstattungsfähig ist.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Der Trend geht ja tatsächlich auch bei Privathundehaltern dazu, dass man sich nicht nur ein, sondern zwei Hunde oder vielleicht sogar drei Hunde hält. Und dann gibt es ja noch die andere Seite der Züchter. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Züchter gewerblich tätig sind. Es gibt auch Hobbyzüchter oder wie immer man das nennen mag. Fakt ist, da sind mehrere Hunde. Machen Sie da einen Unterschied, weil eben, naja, so eine Zuchthündin, die ist tatsächlich einem gewissen Risiko ausgesetzt. Oder aber bei, ich nenne es jetzt mal Otto Normal Hundehalter, der hat halt zwei Hunde. Da zahlt er für den ersten Hund Summe X und der zweite Hund zahlt dann nur noch 80% oder was auch immer. Gibt es da Unterschiede?
Also feste Regelungen dazu haben wir keine und es gibt jetzt also nicht irgendwie einen Mehrtierrabatt, dass wir sagen, wenn einer zwei oder drei Hunde hat, dann ist automatisch der zweite oder dritte günstiger. Aber natürlich erreichen uns solche Anfragen und im Einzelfall kann man natürlich immer schauen, wenn jemand wirklich zum Beispiel fünf Hunde versichern möchte, dass man da auch eine Lösung findet. Also Spielräume hat man da. Man muss dann wirklich im Einzelfall prüfen, ist das angebracht und man darf das eben als Kunde nicht voraussetzen, dass es da eine Lösung gibt, aber gibt es da schon. Und natürlich ist es ja auch erfreulich und wir wollen ja natürlich auch gerne, dass derjenige, wenn er mehrere Tiere hat und die eben auch vom Alter und vom Gesundheitszustand her versicherbar sind, dass er die natürlich auch bei uns dann versichert. Und bei Züchtern, um das auch noch mit aufzunehmen, also klar, die sind natürlich durch die Haltung mehrerer Tiere für die ist es häufig interessant, über Tierkrankenversicherung nachzudenken. Da muss man natürlich im Interesse des Züchters vorab ein bisschen aufpassen, beziehungsweise die sollten sich natürlich ganz intensiv angucken, über welchen Leistungsumfang spricht man. Weil einerseits gibt es eine kleine Gruppe von Versicherern am Markt, die tatsächlich sagen, zur Zucht eingesetzte Hunde versichern wir gar nicht, weil unter anderem aus dem, was Sie eben sagten, da kommen natürlich andere Risiken, andere Kosten auf einen zu. Das tun wir nicht. Also wir sagen, ist versichert und wir sagen auch zum Beispiel ein medizinisch notwendiger Kaiserschnitt im laufenden Vertrag ist auch mit versichert. Aber wir haben zum Beispiel ein paar Klauseln drin, wenn jetzt ein Züchter zum Beispiel über so eine Frage nach einem Mehrtierrabatt an uns herantritt und dann aber beispielsweise an einem Krankenvollschutz inklusive Heilbehandlung interessiert ist, dann sollte man sich bewusst sein, dass zum Beispiel Trächtigkeitsuntersuchungen oder eben die sogenannten zuchthygienischen Maßnahmen, das kann ein Progesterontest sein, das kann ein Vaginalabstrich zur Deckzeitpunktbestimmung sein, dass die vom Versicherungsumfang nicht gedeckt sind, weil da muss man ganz böse sagen, ist natürlich Privatvergnügen. Das ist ja nichts, was ich zwingend tun muss. Also wenn ich die Hündin decken lasse, mit dem Ziel, dass da Welpen rauskommen und dann natürlich aus medizinischer Sicht vollkommen plausibel, habe ich auch alles selber durchgeführt, diese dementsprechenden Untersuchungen machen lasse, auch während der Trächtigkeit, dann ist das natürlich für die Hündin und für den Besitzer absolut sinnvoll, absolut angeraten. Aber der Versicherer leistet dafür nicht, weil er eben sagt, das ist mehr oder weniger Privatvergnügen. Das, was medizinisch notwendig ist, wenn sich da irgendwas draus ergibt, da sagen wir natürlich, okay, das würden wir dann eben unter diesem Baustein Heilbehandlungen, würden wir das auch erstatten. Und der letzte Punkt, um noch abzurunden, welche Sonderregelungen gibt es eventuell. Wir haben, und das möchte ich natürlich gerne noch ansprechen, weil die Gotha ja nun im Bereich der Jagdhaftpflichtversicherung der Marktführer ist und da ganz weit vorn. Wir haben einen oder hatten, in Anführungszeichen muss ich das ein bisschen setzen, einen 10% Risikozuschlag auf den Tarifbeitrag bei jagdlich geführten Hunden, weil die natürlich...
Naja, wenn so eine Wildsau von Jagdterrier mal eben so übers Maisfeld ballert, also da hängt dann schon mal einiges, der halbe Hund halt raus.
So, das ist es. Und weil wir eben bei der Tierkrankenversicherung nicht nach der Ursache fragen, sondern wir gucken ja nur, ist das, was passiert ist, vom Versicherungsschutz gedeckt? Also wenn ein Unfall passiert, sogar in der Wartezeit, wenn die Sau den Hund attackiert, dann ist das natürlich etwas, was passieren kann. Aber dadurch, dass ein Jagdhund natürlich, wenn er mehrfach im Jahr diesem Risiko ausgesetzt ist, ein bisschen höheres Risiko hat, zahlt er 10% Zuschlag auf den Normalbeitrag. Wir haben aber im Rahmen, wir nennen das immer Harmonisierung, weil eben die Produkte hier bei uns auch in einer Hand sind. Also der Kollege, der hier die Jagdhaftpflicht betreut, ist selber Jäger und macht das schon seit vielen, vielen Jahren und ein ganz geschätzter Kollege. Und als ich hier die Tierkranken übernommen habe, haben wir uns darauf verständigt, weil es im Rahmen der Jagdhaftpflichtversicherung bei der Gotha die sogenannte Hundeunfallklausel gibt. Und eine Hundeunfallversicherung ist eine, da müssen zwei Kriterien erfüllt sein. Das ist bei der Jagd passiert und der Unfallbegriff ist erfüllt. Und dann besteht aus dem Jagdhaftpflichtvertrag ein Anspruch auf Leistungen, wenn der Hund deswegen behandelt werden muss. Und da haben wir natürlich gesagt, wenn dieser Hund jetzt auch gleichzeitig noch einen Tierkrankenschutz hat, dann wäre der Kunde natürlich doppelt bestraft, wenn er da auch noch mehr bezahlt. Und in dem Rahmen haben wir gesagt, wenn uns dieser Nachweis über die Hundeunfallversicherung für den versicherten Hund geliefert wird, dann fällt dieser 10% Zuschlag auf den Tarifbeitrag weg. Dann zahlt auch dieser Jagdhund im Tierkrankenbereich den Normalbeitrag. Da sind wir natürlich offen und da sind wir immer bemüht, dass wir gucken, auch mit eigenen Risikoauswertungen. Wir gucken natürlich ständig im Bestand, wie oft passiert bei welcher Risikogruppe etwas. Das kann ein Jagdhund sein, das kann eine bestimmte Rasse sein, das kann ein Alter sein. Dann schauen wir natürlich, dass wir da solche problemorientierten Lösungen finden im Interesse des Kunden.
Jetzt habe ich eine Frage. Wir spielen das jetzt einfach mal durch. Mein Hund ist bei Ihnen versichert, lebt glücklich, gesund bis an sein Lebensende, dann geht er leider über die Regenbogenbrücke und es kommt der Nachfolger. Ich habe ja meinen Hund bei Ihnen versichert und ich habe vielleicht einmal die Versicherung in Anspruch nehmen müssen, weil eben eine Kleinigkeit, eine kleine OP beispielsweise angefallen ist, nichts Tragisches. So, wie nenne ich das? Endet die Versicherung automatisch, wenn mein Hund stirbt, oder kann der Nachfolger, die sozusagen übernehmen? Das heißt, ich fange dann wieder bei Null an. Wie läuft das?
Also zum einen ist es natürlich so, wenn der Hund verstirbt, ob jetzt Unfalltod eingeschläfert oder im Extremfall sogar eben abgegeben, veräußert wird, zurückgegeben an den Tierschutz oder innerhalb der Familie, dann brauchen wir darüber natürlich einen Nachweis. Und da reicht natürlich eine formlose E-Mail nicht aus, weil dann könnte man böse gesprochen auch sagen, wenn einer sich eines teuren Vertrages entledigen will, schreibt dann nur eine E-Mail, wo drin steht, hab den Hund nicht mehr, bitte aufheben. Das geht natürlich nicht. Also wir benötigen immer einen Nachweis. Bei Tod oder eben gerade Euthanasiebescheinigung des Tierarztes ist natürlich, das ist zwar emotional, das ist auch nicht schön, wenn man da eine Rückfrage bekommt, wo es heißt, bitte schicken Sie uns das mal, aber in der Regel liegt das vor und dann kriegen wir das. Und dann ist es aber tatsächlich so, um auf Ihre Frage zu kommen, dann muss dieser Vertrag beendet werden, aufgehoben werden. Und wenn der neue Hund versichert wird mit neuer Gesundheitsprüfung und allem, kriegt der auch eine neue Versicherungsnummer. Jetzt gebe ich Ihnen recht, dass man technisch gesehen natürlich es auch anders lösen könnte. Möglich ist es, wenn ich mir die Kollegen hier angucke, die die EDV betreuen und die hier unsere Antragsabteilung machen, die sind in dem Thema total fit, da kann ich absolut nicht mithalten. Und da wäre es natürlich jederzeit machbar, genauso wie ich auch die Adressdaten ändern kann, die Bankverbindung ändern kann, die Kundendaten ändern kann, im gleichen Vertrag das Tier zu ändern. Problematisch wird das aber darin, vor allen Dingen für die eigenen Auswertungen. Weil wenn ich dann sage, ein Kunde hat zum Beispiel über 5 Jahre einen Vertrag, in dem aber 3 Hunde versichert waren. Verschiedene Rassen, verschiedene Erkrankungen, verschiedene Todesursachen und alles. Dann stehe ich als Produktmanager, der ja auch daran interessiert ist, natürlich das Produkt weiterzuentwickeln, irgendwann da und denke mir so, wenn ich eine Auswertung fahre, was genau verbirgt sich dahinter? Wenn ich sage, ich habe einen Hund, einen Rasseschlüssel, eine zum Beispiel medizinische Diagnose, woran er dann gestorben ist und einen Vertrag, der dann angefangen hat, dann endet, wo ich zum Beispiel auch weiß, der ist so lange gelaufen, der Hund war am Anfang so alt, am Ende so alt, dann hilft mir das natürlich, gerade weil ich eben auch schon über diese Risikoanalyse sprach, viel besser zu gucken, gibt es irgendwo Bereiche, wo wir nachbessern müssen oder nachbessern können, wo man günstiger werden kann, wo man Leistung erweitern kann, wo man vielleicht auch eine Rasse mal anders einstuft und dessen beraube ich mich natürlich, wenn ich sage, ist egal, wir lassen den Vertrag so laufen und du nimmst sozusagen den nächsten wieder mit rein. Das geht in anderen Sparten, kann man das machen, in diesem klassischen Sachversicherungsgeschäft, weil es da häufig nur ist, schlicht um schlicht, der eine Gegenstand ist weg, der andere kommt. Hier ist es so, gerade für die Auswertung und gerade auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung und das Monitoring des Produkts ist es leider nicht anders möglich. Dementsprechend, wobei auch da die Antragstellung, die Antragsverarbeitung, das geht so schnell, dann kriegt der Kunde einen neuen Versicherungsschein und da ist eine neue Versicherungsnummer drauf, dann ist das so. Aber so muss es sein und so wird es auch bleiben. Und ich wüsste auch nicht, dass das andere Versicherer anders handhaben.
Eine Frage noch. Wir hatten ja jetzt schon angesprochen, es gibt gewisse Schlüssel, nach denen sozusagen der angemeldete Hund versichert wird, also gewisse Konditionen. Ich sage jetzt immer standardmäßig das Beispiel Dackel zu Dogge. Es gibt ja auch sogenannte Sporthunde. Da zähle ich jetzt mal Hunde zu, die dieses Canicross machen, also diese Querfeldeinläufe, Agility, keine Ahnung, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt. Müsste ich es als Versicherungsnehmer angeben, dass mein Hund eben beispielsweise, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, körperlich sehr aktiv ist, weil ich vermute, dass einfach bei, ich nenne sie jetzt mal lapidar Sporthunden, einfach auch ein gewisseres Risiko mehr besteht, als wenn mein Hund eben nur normal mit mir spazieren geht.
Berechtigte Frage, aber grundsätzlich einfach zu beantworten, da kann ich Nein sagen. Also das ist etwas, was weder abgefragt wird, noch in irgendeiner Weise sich auf den Beitrag oder das Risiko auswirkt. Und da muss ich auch sagen, es kann natürlich immer mal sein, wenn man jetzt im Laufe der Zeit bei Auswertung zu dem Schluss käme, dass da auf einmal ein Risiko aufploppt, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas auch mal kommen könnte, erachte ich als sehr unwahrscheinlich. Und zum anderen, ich bin generell so ein Typ, ich versuche eigentlich Dinge auch immer eher positiv zu formulieren oder dass irgendwo noch was Positives zu sehen. Und gerade bei den Sporthunden kann man natürlich einerseits sagen, es besteht eventuell ein erhöhtes Unfallrisiko. Klar, wer aktiver ist, kennt man von sich selber. Wer nur auf der Couch sitzt, der wird beim Mountainbike-Fahren nicht den Berg runterfallen. Aber wer natürlich sportlich aktiv ist, hat auf der anderen Seite natürlich auch häufig eine stabilere Gesundheit. Das heißt, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, alles in der Richtung. Da muss ich natürlich sagen, ohne jetzt irgendjemandem persönlich zu nahe treten zu wollen, aber wenn einer mit einem West Highland White Terrier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzt und eine Zigarette nach der anderen raucht, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf den Hund aus und kann natürlich gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Das ist ebenfalls etwas, was wir nicht in irgendeiner Weise jetzt negativ über Beiträge abbilden oder sowas. Aber beim Sporthund, muss ich eben sagen, überwiegt für mich eigentlich auch aus der medizinischen Sicht der Nutzen. Und da greift dann wieder das, was eigentlich in allen Themen immer so unterschwellig mitgespielt hat. Es ist dann eine Frage des Kollektivs. Das sind dann wirklich Risiken, die vielleicht mal 1-2% erhöht sind oder 1-2% erniedrigt, aber letztlich in der Masse gleicht sich das aus.
Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsbegriff Zahlen, Daten, Fakten. Was sind denn so die teuersten OPs, die es gibt? Was sind die OPs, die vielleicht tatsächlich am häufigsten gemacht werden? Und die zähle ich jetzt mal zu den Standard-OPs, also planbar. Und was kostet denn dann eine OP, die nicht planbar ist? Eben wie jetzt angesprochen schon mal Unfall, den hoffentlich niemand erleben muss, Magendrehung, was bitte auch niemand erleben muss, aber einfach eine Notfall-OP. Gibt es da so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und die dann auch bestätigen, ja, so und so teuer ist eine OP und eine OP, die nicht planbar ist, ist per se auch immer teurer als eine planbare OP. Haben Sie da vielleicht was für uns?
Also auch da ist es so, die Streuung ist natürlich sehr groß und die ist von vielen Faktoren abhängig. Und wir merken auch bei unseren Social-Media-Auftritten oder so, dass natürlich sehr viel Kritik, die geäußert wird, ist. Wir haben in einem Bild zum Beispiel, dass wir sagen, Kreuzbandriss circa 2000 Euro. Und dann kommt natürlich der eine Schlaufuchs und sagt, ja, bei mir hat das aber 3 gekostet und dann stimmt das ja alles gar nicht. Und der nächste kommt und sagt, also mein Tierarzt macht das aber für 1,4. Deswegen sind das natürlich nur circa Werte, weil wir als Grundbemessung natürlich immer die Gebühren in Ordnung für Tierärzte haben. Und da ist es ja so, dass der Tierarzt, egal wo er jetzt beheimatet ist, den einfachen Satz mindestens berechnen muss, den Dreifachen nehmen darf und im Notdienst sogar zum Vierfachen. So, und dann sieht man natürlich, dass auf eine reine Leistung, ohne jetzt Medikamente etc., wir schon eine Streuung haben von, ich sage jetzt, wenn ich beispielsweise die Osteosynthese im Rahmen der Frakturversorgung rausgreife und greife mir den GOT-Posten, dann ist es tatsächlich so, dass eine Praxis, die den anderthalbfachen Satz nimmt und eine Praxis, die den dreifachen ausreizt, dass die Rechnung bei der zweiten dann faktisch schon mal doppelt so hoch ist, weil der einfach das Doppelte berechnet. Und dann habe ich
Er darf es
und das ist auch richtig und gut, weil wir natürlich zum Beispiel, das merken wir jetzt als Versicherer sehr stark, weil wir natürlich aus dem ganzen Bundesgebiet Rechnungen bekommen, es häufig auch von der Region abhängt. Also man will jetzt natürlich keine Klischees bedienen, aber wenn ich mir angucke, dass ich den Bereich Tegernsee, Münchner Speckgürtel habe oder zum Beispiel Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, das flache Land, die Kleintierpraxis, die da aber vielleicht schon seit 30 Jahren ist und hat auch schon alles abbezahlt, dann haben die natürlich häufig eine ganz andere Preisstruktur und daraus ergeben sich auch andere Rechnungen für die gleiche Leistung. Und jemand, der erfahren ist, der einen schweren Eingriff durchführt, aber das vielleicht schnell und zügig, ohne größere Komplikationen, aber aus welchen Gründen auch immer in der GOT eher weit unten bleibt, der wird natürlich immer deutlich günstiger sein als jemand, der das komplett ausschöpft. Und dann kommen eben zusätzlich zu diesem, wir dürfen im Notdienst, also außerhalb der Sprechzeiten, sogar den vierfachen Satz nehmen, plus dass eben seit Beginn 2020 ja noch diese 50 € Notdienstpauschale auch noch oben drauf kommt, sind wir natürlich von den Summen her in einem Bereich, da haben wir eine unglaublich breite Streuung und die hängt von vielen Faktoren ab. Man kann aber natürlich für bestimmte, weil Sie bestimmte Beispiele angesprochen haben, für bestimmte Beispiele eine zumindest Grenze nennen, in der sich das bewegt. Und ich muss auch meiner eigenen Erfahrung nach sagen, natürlich passieren die ungeplanten Sachen häufig nicht nur abends oder am Wochenende, sondern vorzugsweise noch an Feiertagen. Aber sowas in der Magendrehung passiert natürlich selten vormittags um 11, wenn der Tierarzt des Vertrauens 3 Straßen weiter gerade auf hat. Meistens passiert das Ostersonntag nachts um 3, wenn der Hund gerade in Betreuung bei der Tante ist, die alle 2 Jahre mal auf den aufpasst. Und genau dann passiert so etwas. Und dann ist natürlich klar, dass alleine durch die Tatsache, dass es außerhalb der regulären Zeiten stattfindet und das Risiko, dass es auch wirklich funktioniert, auch erhöht ist, die Kosten natürlich deutlich in die Höhe gehen. Für so etwas muss man natürlich irgendwo im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Also ich habe selber bei Magendrehung immer eine Range gehabt, wenn es gut funktioniert hat, wenn der Hund nach 3-4 Tagen entlassen werden konnte, sind wir meistens irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 € rausgekommen und hatten aber als Berechnungsgrundlage irgendetwas so, ich sag mal, knapp unter dem zweifachen Gebührenordnungssatz. Und da merkt man schon, das sage ich direkt einschränkend, weil es eben sein kann, dass es 30 Kilometer weiter in der Klinik, die auch technisch ganz anders aufgestellt ist, auch durchaus höher oder niedriger sein kann. Bei Kreuzbandrissen nach den beiden Methoden, TTA, TPLO, die sich jetzt bewährt haben, ist es mittlerweile so, wer das durchführt, macht das natürlich mittlerweile auch routinemäßig und hat auch eine sehr hohe Erfolgsquote und die Aussichten, dass das funktioniert, sind extrem gut. Aber auch da kann man mittlerweile schon sagen, eigentlich sind es 2.000 € pro Knie. Das heißt, wenn es in einem Bein passiert, heißt es ja noch lange nicht, dass es im anderen auch passiert, aber das einzelne Risiko für sich genommen, da muss man mit solchen Kosten rechnen. Und alle anderen Operationen, ungeachtet, geplant, ungeplant, das fängt auch schon bei Kastrationen an, sind natürlich unglaublich davon abhängig, welche Logistik die Praxis hat und wo sie sich befindet. Man kann jetzt also nicht sagen, was weiß ich, Pflaumen, großer Tumor in der Schulter wegschneiden. Das ist kein großer Aufwand. Sowas haben wir ständig und immer zugemacht. Aber die Größe des Hundes ist relevant. Die Nachsorge, gibt es da Probleme, gibt es keine? Und dann natürlich, in welcher Praxis bin ich und wie wird abgerechnet? Und dann kann man immer sagen, bei so etwas, wenn einer fragt, sagt eigentlich jeder Tierarzt, kann vorher abschätzen, was das bei ihm kostet. Aber es kann natürlich sein, für planbare OPs, dass ein Kunde auch mal rumfragt und sagt, ach, pass mal auf, die 500, die habe ich nicht. Und dann fragt er vielleicht nochmal einen Ort weiter beim anderen Tierarzt und der sagt, nö, also bei mir, der Aufwand ist nicht so, mache ich für 350. Da merkt man, dass das natürlich schon in gewisser Weise auch ein Preiswettbewerb ist. Aber oft steckt man gar nicht drin und im Nachgang können eben auch noch Kosten entstehen durch Komplikationen, durch Nachsorge, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Und wir auch als Versicherer müsste natürlich in der Außenwirkung Beispiele liefern, aber man merkt, man macht sich angreifbar. Setze ich die zu niedrig an, kommen 9 von 10 und sagen, stimmt gar nicht, ist viel teurer. Setze ich sie zu hoch an, schrecke ich die Leute komplett ab und sorge vielleicht dafür, dass der ein oder andere sich noch nicht mal einen Hund holt, weil er einfach furchtbar Angst vor solchen Kosten hat. Lässt sich schwer sagen. Aber kleinere Eingriffe bewegen sich selten im vierstelligen Bereich. Kleinen Tumor wegschneiden oder was weiß ich, Tumor an der Ohrmuschel amputieren, Rutenamputation, Zehe amputieren, da sind sie irgendwo immer bei ein paar 100 € und die Notfall-OPs, Das kennen Sie dann ja aus eigener Erfahrung. Da ist natürlich nach oben, auch vom technischen Aufwand her, die Range ganz weit offen. Wer sich das Bein kompliziert bricht, wer nochmal nachoperiert werden muss, dann habe ich noch den Materialaufwand. Dann macht das auch nicht unbedingt jeder. Dann mache ich vielleicht noch ein CT oder ein MRT. Da sind natürlich 4.000, 5.000 Euro sind da mal ganz schnell erreicht. Ne?
Ich habe jetzt, das kam mir jetzt während Ihrer Erklärung nochmal, die Frage, die hatten wir noch gar nicht angesprochen, weil Sie sagten gerade, naja, dann kann der Hundehalter vielleicht auch mal sich umhören. Bei dem Tierarzt A kostet es beispielsweise 500, beim Tierarzt B aber nur in Anführungsstrichen 350 Euro. Bin ich als Versicherungsnehmer an einen Tierarzt gebunden oder habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, nö, warum soll ich das bei dem machen, wenn es bei dem vielleicht preiswerter ist und ich aber gehört habe, dass der genau für die OP der absolute Spezialist ist? Kann ja sein, dass sich jemand auf was weiß ich was spezialisiert hat. Es gibt Augenärzte für Hunde. Ja, also das heißt, es ist ein Spezialist für die Augen. Vielleicht ist der aber auch genau deswegen eben tatsächlich günstiger, weil er das hört sich jetzt böse an, ich meine es nicht böse, aber über die Masse halt alles wieder reinholt, wenn ein Augapfel entfernt wird oder was auch immer, wenn Glaukom behandelt werden muss. Und deswegen ist er vielleicht günstiger. Normal ist es aber gar nicht mein Haus- und Hoftierarzt, nenne ich das jetzt mal. Darf ich denn dann da hingehen? Oder müsste ich sagen, liebe Gotha, ich bin normalerweise immer beim Tierarzt XY, aber mit der Geschichte bin ich jetzt lieber beim Spezialisten BC. Darf ich das oder darf ich das nicht? Das wäre die erste Frage. Und nochmal kurz zu, ich nenne es jetzt mal Routine. Routine in Form von, die OP ist geplant, kann geplant werden. Und in Form von, zack, ist der Unfall passiert. Was kommt Ihrer Erfahrung nach, sofern man das überhaupt statistisch festhalten kann, öfter vor? Geplante OPs oder, ich nenne es jetzt mal, Not-OPs? Also diese zwei Fragen hätte ich noch.
Ja, sehr gern. Also ich kann ja die zweite erstmal vorziehen, weil die erste ist ein bisschen umfangreicher. Also bei den OPs selber, unsere Auswertungen decken natürlich nie das gesamte Bild ab, weil wir das natürlich immer nur auf unseren Bestand beziehen können. Aber je größer das Aufkommen ist, je größer die Zahlen sind, umso eher hat man damit natürlich auch so das, was in der Realität passiert, abgebildet. Und ich selber muss auch sagen, ich habe in Kliniken gearbeitet, wo man natürlich häufig die Spitze des Eisbergs gesehen hat, weil wenn eine Praxis eine Magendrehung gar nicht operieren kann, schickt die den sofort weiter. Und wir waren dann aber eben die Klinik. Das heißt, ich habe in meinem Leben natürlich mehr Magendrehung operiert, als das vielleicht in der Praxis passiert, die so etwas einfach gar nicht bewerkstelligen kann. Der kriegt das zwar am Rande mit, macht es aber eben nicht selbst. Insofern muss man sagen, unseren Auswertungen nach, also der Bewegungsapparat, gerade auch Kreuzbandrisse, ganz klassischer Fall, und auch so Magen-Darm-Geschichten, also Fremdkörper verschluckt etc. oder eben Tumore, das ist eigentlich auch das, was sich so die Waage hält. Das sind natürlich Dinge, die in gewisser Weise eher ungeplant sind, weil die natürlich schnell mal auftreten können. Bei Tumor-OPs kann man immer sagen, gut, wenn ich es jetzt schon seit 3 Monaten weiß und irgendwann sage, jetzt wird das Ding größer und dann muss es doch rausgenommen werden, ist es natürlich ein Stück weit planbar. Aber zum Beispiel vor einem Jahr habe ich es dann ja auch noch nicht gewusst. Aber das wäre natürlich etwas, was ich im weitesten Sinne als planbar bezeichnen würde. Das ist mit Sicherheit unterrepräsentiert. Bei planbaren OPs sind es eigentlich die Kastration, weil man da natürlich sagen muss, wenn ich das vorhabe, kann ich mir ja überlegen, ich warte vielleicht bei der Hündin noch die erste Läufigkeit ab oder die war jetzt gerade und ne, dann lasse ich es jetzt schnell machen. Also das würde ich als planbar machen. Ansonsten schon generell und auch was die Heilbehandlung angeht, natürlich in der Regel eher ungeplante Dinge, weil meistens geht man ja zum Tierarzt, weil eben irgendetwas aufgetreten ist und dann erst diagnostiziert wird, was vorher noch nicht bekannt war. Zum ersten Teil der Frage, bei uns gibt es wie bei vielen anderen Anbietern auch eine freie Tierarztwahl oder Klinikwahl. Die ist mir persönlich auch besonders wichtig und da wird sich auch, solange ich hier irgendwas zu verantworten habe, nichts dran verändern, weil es einfach eine Frage nicht nur, wie Sie sagen, des Vertrauens und des fachlichen Know-hows ist, sondern das ist natürlich meistens für den Kunden auch enorm wichtig. Weil man muss überlegen, wenn das Tier irgendetwas hat und ich als Versicherer so werkstattbindungsmäßig dann sagen würde, nö, geh mal nicht dahin, geh mal dahin, und dann dann ist das aber vielleicht irgendeine Praxis, wo die Chemie nicht stimmt oder wo vielleicht der vorherige Hund gestorben ist oder irgendwas in die Richtung oder generell derjenige nicht zufrieden ist, dann ist das natürlich im Interesse des Kunden ein absolutes Eigentor für uns. Darüber hinaus kann man auch sagen, das haben unter anderem auch die, sagen wir mal, höheren Institutionen, die sich im Bereich Tierkrankenversicherung Gedanken machen, auch erkannt. Also unter anderem gibt es ja von der Bundestierärztekammer, müsste lügen, ich glaube aus Ende 19, Empfehlungen, was eine Tierkrankenversicherung abdecken sollte. Und einer der Punkte, der drinsteht, wenn man sagt, wenn ihr euch das Thema anguckt, was ist unserer Einschätzung aus der Tierärzteschaft heraus, unserer Einschätzung nach wichtig, ist unter anderem der Punkt freie Tierarztwahl, weil die eben sagen, das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden und dem Tierarzt, egal ob der sich jetzt schon seit 30 Jahren kennt und das Tier von klein auf betreut hat oder eben es ist der Experte, der vielleicht auch empfohlen wurde, wo man sagt, da fahre ich auch gerne mal 300 Kilometer, aber ich will zu dem, weil der macht es. Da schieben wir überhaupt keinen Riegel vor, da sagen wir, mach. Für uns ist immer nur relevant, das, was durchgeführt wurde bzw. wird, das muss letztlich, wenn uns die Rechnung vorgelegt wird, vom Versicherungsschutz gedeckt sein. Das muss innerhalb der GOT abgerechnet sein. Und dann ist für uns tatsächlich völlig egal, ob da auch noch eine Überweisung stattgefunden hat oder ob vielleicht innerhalb des Hauses jemand anders rangegangen ist. Da würden wir keine Vorgaben machen. Und wir könnten es ja in vielen Fällen auch gar nicht, weil gerade im Notfall, wenn ich dann sage, wir schreiben dir vor, wo du hin musst, der Kunde weiß es aber gar nicht, dann muss er schnell handeln. Und hinterher sagen wir, der Tierarzt ist aber nicht auf unserer Liste. Das wäre natürlich etwas, was einfach nicht praktikabel ist. Und da merkt man selber, je tiefer man das mal mit Beispielen ausschmückt, da hat letztlich eigentlich keiner was von und auch wir als Versicherer nicht. Und um das noch abzurunden, was die freie Tierarztwahl angeht, wir haben in allen Tarifen, die wir anbieten, auch immer einen Auslandsschutz für vorübergehende Aufenthalte im Ausland. Vorübergehend bedeutet eben, wenn ich mit meinem Hund in Norwegen bin und es passiert irgendwas oder ich fahre nach Frankreich und der reißt sich da das Kreuzband und das muss zwingend direkt vor Ort versorgt werden, dann würden wir weil dort natürlich nicht nach deutscher Gebührenordnung für Tierärzte abgerechnet wird, die Erstattung vornehmen, analog zu dem, was es eben in Deutschland wäre. Aber wir würden es übernehmen. Wichtig ist nur, ungeplant. Also die Reise darf nicht einzig für diesen Zweck stattfinden. Das könnte sich natürlich, haben wir auch schon Fälle gehabt, wo ungeplant uns Rechnungen dann erreicht haben, das könnte sich natürlich manchmal positiv auswirken, wenn jemand sagt, ich komme aus dem östlichen Bayern und fahre zum Beispiel für eine geplante OP nach Tschechien oder nach Polen, weil da häufig natürlich Routineeingriffe deutlich günstiger sind. Das wollen wir aber insofern nicht, weil einfach die Abrechnungsgrundlage für uns die Gebührenordnung für Tierärzte ist und wir müssen immer in diesem deutschen System irgendwo bleiben. Und die andere Gefahr wäre eben, dass jemand sagt, aufwendige Diagnostik oder irgendeine OP, die hier in Deutschland nicht Usus ist, die macht keiner und dafür fahre ich dann nach Belgien oder in die Schweiz. Dann kann es eben sein, dass so eine Rechnung für etwas, was, wenn es in Deutschland gemacht worden wäre, vielleicht 3.000 Euro wären, auf einmal 8.000 oder 9.000 Euro sind und da leidet natürlich wieder das Kollektiv. Also ich will damit jetzt bei Gott nicht sagen, dass Tschechien oder Polen immer günstiger sind als Deutschland und auch nicht, dass Schweiz oder Belgien immer teurer sind, aber wir haben in Einzelfällen natürlich schon erlebt, dass sowas eine Rolle spielen kann und deswegen sagen wir, passiert das unvorhergesehen, du bist in Spanien mit deinem Hund, es passiert irgendwas, du bist gezwungen zum Tierarzt zu gehen, dann besteht, sofern es eben vorübergehend ist, also ich meinen Wohnsitz nicht dahin verlagert habe, ist es tatsächlich auch vom Versicherungsschutz gedeckt und wir würden dann eben die Abrechnungsgrundlage analog zu dem vornehmen, was hier in Deutschland üblich wäre.
Das ist natürlich noch ein super Hinweis, weil Hunde, Menschen fahren prinzipiell mit Hund in Urlaub. Die geben den in der Regel nicht ab, sondern nehmen ihn mit. Und ja, wenn man halt dann tatsächlich ins benachbarte Ausland fährt, das hatte ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist natürlich wichtig zu wissen, dass wenn ich mit meinem Hund eine Bergtour, keine Ahnung, in Österreich mache und da irgendwas passiert und es vor Ort operiert werden muss, Punkt, es muss gemacht werden, dann ist das auch versichert, weil es tatsächlich vielleicht den Tatbestand tatsächlich eines ungeplanten Unfalls hatte, aber wir waren ja auch in Urlaub und einen Unfall plant man ja nun mal prinzipiell nicht. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr guter Hinweis. Das heißt, egal wo ich mich im Urlaub befinde, wenn da was passiert, ist es versichert, solange der Hund tatsächlich vor Ort sofort operiert werden muss. Richtig?
Genau, so sieht das aus. Also wir haben, um es jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen, wir haben ja eben durch unsere drei Tariflinien natürlich immer noch die Differenzierung, betrifft das nur europaweit oder weltweit, aber sind wir ganz ehrlich, Drittländer weltweit, also so weit fährt mit dem Hund in der Regel keiner weg. Und der europaweite Schutz, der ist tatsächlich immer drin. Und da würden wir auch, weil es klingt jetzt etwas absurd, aber die Anfrage kam tatsächlich mal, da würden wir auch tatsächlich das geografische Europa zugrunde legen. Also wir wären jetzt die Letzten, die zum Beispiel sagen würden, wenn der jetzt auf der asiatischen Seite der Türkei ist, dann ist das immer noch Türkei. Und Türkei ist für uns, auch wenn nicht EU, trotzdem aber eben Europa. Also da ist es so, dass wir sagen, dort, wo üblicherweise mit einem Hund hingefahren wird, wir hatten jetzt mal einen Fall, da gab es dann eben mal eine Rechnung aus Norwegen. Wir haben öfter mal die Mittelmeerländer, Spanien, Portugal. Dann ist das eben, wenn was Unvorhergesehenes passiert, wie Sie eben richtig zusammengefasst haben, ist das vom Versicherungsschutz auch gedeckt, ja.
Herr Dr. Pracher, an dieser Stelle erst schon mal wirklich meinen allerherzlichsten Dank, dass Sie sich heute für dieses, ich bin ehrlich, das Thema lag mir wirklich am Herzen, dass Sie sich für dieses Thema und für die Zuschauer Zeit genommen haben. Haben Sie denn noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie vielleicht den Zuschauern noch gerne mitteilen möchten?
Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich auch bedanken. Ich fand das super interessant, super spannend. Das war jetzt auch mal ein Format, was ich so trotz meiner vielfältigen beruflichen Erfahrungen auch noch nicht erlebt hatte. Und man merkt ja eben auch in der heutigen Zeit, dass das im Rahmen der Digitalisierung super umzusetzen ist. Ich möchte eigentlich als Schlusswort das gar nicht komplizierter machen, als es ist, weil ich denke, wer uns bis jetzt treu geblieben ist und sich das alles angehört hat, der hat wahrscheinlich sowieso schon unglaublich viel Infos mitgenommen. Aber wichtig wäre eben das, was Sie auch eingangs schon in ihren Begrüßungsworten sagten, jeder, der ein Tier hat oder plant, ein Tier sich anzuschaffen, vor allem jetzt eben im Moment Fokus auf Hund, sollte zumindest einmal das Thema Tierkrankenversicherung bzw. OP-Versicherung angeschaut haben. Gar nicht mal, dass wir jetzt sagen, die Versicherung will unbedingt einen Vertrag abschließen, sondern einfach im Rahmen der persönlichen, individuellen Bedarfsentwicklung zu schauen, ist das etwas, was für mich einen Mehrwert bedeuten könnte. Wenn man zu dem Schluss kommt, und da bin ich auch wieder ganz bei Ihnen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das bei dem OP-Kostenschutz aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses am größten ist, ist die Chance relativ groß. Dann sollte man sich, und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man das nochmal anspricht, sollte man sich wirklich die Mühe machen, in die Leistungen und in die Bedingungen der Versicherer reinzugehen und nicht den Fehler begehen, nur nach Preis oder nur nach irgendeinem abstrakten Leistungsmerkmal zu gehen, was eventuell mal möglich sein könnte, dass es mich betrifft, aber nicht unbedingt muss, weil das ist für mich immer so abschließend nochmal sowas, was ich gerne bemühe, wenn ich allgemein über Tierkrankenversicherung was berichte. Man spricht ja landläufig immer gerne so vom Vergleich Äpfel mit Birnen. Ich sage immer, der Tierkrankenbereich ist eigentlich ein Obstkorb. Also da haben Sie von der Mango bis zur Ananas alles, weil Sie müssen tatsächlich weg von dem reinen Tarifbeitrag, Sie müssen weg von einzelnen Leistungsmerkmalen, sondern Sie müssen sich im Gesamtpaket immer anschauen, sind die Dinge, die der Versicherer mir bietet, besonders wichtig für mich, und sind die Dinge, die er ausschließt, für mich insofern auch besonders wichtig, dass ich sage, da ist was bei, was ich unbedingt brauche. Und darüber muss ich dann hingehen und mir schon mal ein Bild machen. Und im Idealfall ist man natürlich herzlich eingeladen, beim Berater vor Ort oder eben auch bei uns hier, gerade jetzt in der Fachabteilung, durchaus auch mal anzurufen und solche Dinge nochmal abzuklären. Und da sind wir alle und bin ich auch ein großer Fan von Transparenz und Offenheit. Denn wenn sowas abgeschlossen wird, dann sollen natürlich im Idealfall auch beide Seiten im Idealfall das ganze Hundeleben über damit glücklich sein. Und jetzt so als absoluten Schlusssatz, da greift wieder das, was Sie vorhin auch schon mal sagten. Das Schönste ist natürlich für alle Seiten, wenn einerseits Versicherungsschutz besteht, aber man ihn nie in Anspruch nehmen muss. Das würde letztlich bedeuten, der Hund ist immer gesund. Es gibt keine Auseinandersetzung in irgendeiner Weise mit Versicherer oder mit Tierarzt oder mit was auch immer. Und ja, das wäre sozusagen mein Appell einfach, dass für wen das interessant ist, sich wirklich mit dem Thema nochmal beschäftigen. Vielleicht eben auch auf Basis unseres heutigen Talks, weil ich glaube, da sind schon viele hilfreiche Infos rumgekommen.
Herr Dr. Pracher, das war wirklich ein wunderschönes Schlusswort. Nochmals herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns nochmal zu einem anderen Thema wieder. Ich freue mich. Ganz, ganz lieben Dank und Wiedersehen.
Sehr gern, Dankeschön. Tschüss.